Hallo Freunde von Onda Info. Ich bin Torge Löding und begrüße euch zu dieser Sonderausgabe des Onda Info aus Costa Rica. Eine halbe Stunde werden wir über dieses wunderschöne Land mit den vielen Problemen, die es hat, sprechen. Und hier im Studio habe ich zwei Studiogäste. Das ist zum einen der Schweizer Mitarbeiter der Organisation Asse Prola, Oliver Lüthi. Hallo Oliver, könntest du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist, wie gesagt, Oliver Lüthi. Ich arbeite bei Asse Prola, absolviere hier einen dreijährigen Einsatz als Volontär. Asse Prola ist eine Organisation aus dem Bereich des Arbeitsrechts, die über ganz Zentralamerika arbeitet.
Mein anderer Gast ist Jonathan Dulisch, der hier bei uns im Centro de Comunicación, im Kommunikationszentrum Voces Nuestras, ein Jahr lang als Freiwilliger im Weltwärtsprogramm entsendet durch den EED gearbeitet hat. Hallo Jonathan.
Hallo, also wie schon gesagt, ich heiße Jonathan Dulisch, bin deutscher Freiwilliger, bin 21 Jahre alt und mein Freiwilligendienst neigt sich langsam dem Ende zu.
Und wie hat es dir hier gefallen?
Also das sehr gut, also ich habe bereits als Grafikdesigner gearbeitet im Voraus und meine Aufgabe oder mein Tätigkeitsbereich hier in Costa Rica kommt dem sehr nah.
Das heißt, was hast du gemacht bei Voces Nuestras?
Ich war zuständig für das Grafikdesign, sprich, wenn etwas vorbereitet wurde, eine Radioproduktion, wurde mir zum Beispiel die Aufgabe zugegeben, Plakate oder sonstig ähnliche Sachen zu verarbeiten oder zu gestalten.
Und das hat Spaß gemacht?
Das auf jeden Fall. Ich hatte einen großen ich hatte viel Freiheiten, die ich in Deutschland so zum Beispiel hätte nicht ausleben können.
Gut, wir werden am Ende dieser Sendung nochmal mehr über eure persönlichen Erlebnisse und Eindrücke aus Costa Rica sprechen. Wir werden im Laufe der Sendung auch die Möglichkeit haben, mit Oliver über das Thema Arbeitsrecht zu diskutieren und er wird halt aus seiner Arbeit berichten und die Probleme schildern. Außerdem haben wir einen Beitrag über die Umweltpolitik in Costa Rica. Und bevor wir dazu kommen, einen allerersten Beitrag über ein ganz konkretes Problem, was Küstenbewohner in Costa Rica derzeit erleben. Das heißt, hier spricht man ja immer von Costa Rica als Musterländle im Umweltschutz. Die Frage, die sich manchmal stellt, ist aber dann doch, wem der Naturschutz wirklich nützt. Laut Umweltgesetzgebung muss nämlich bei der Bebauung 200 Meter Mindestabstand zum Strand eingehalten werden. Das bedroht nun die Existenz von Fischergemeinden in Guanacaste. Wir haben diese Gemeinden besucht. Hilbert Rojas Araya hat tiefe Ränder unter den Augen. Besorgt deutet er auf die Häuser des kleinen Fischerdorfes Ostional an Costa Ricas Pazifikküste in der Region Guanacaste. Er blickt zum Traumstrand, nimmt einen Schluck Kaffee. Dann erklärt der Vorsitzende des Kommunalen Entwicklungskomitees.
Dieser Ort ist fast 200 Jahre alt. Die Menschen leben seit 8 Generationen am Playa Ostional. Heute sind wir besonders stolz auf ein weltweit einmaliges Projekt, mit dem wir die Bastardschildkröte nutzen und gleichzeitig schützen. Auf dem ganzen Planeten gibt es kein Vergleichbares. Der Erfolg ist sichtbar. In den vergangenen 15 Jahren ist die Ressource um das 15-fache gewachsen.
Mit der Ressource meint Hilbert Rojas die Eier der Meeresschildkröten. In den vergangenen 2 Jahrzehnten hat es das kleine Fischerdorf zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Dank der Bastardschildkröten, die das ganze Jahr über einmal im Monat zu Zehntausenden an den Strand kommen, um ihre Eier im Sand zu vergraben. Schildkröteneier gelten in Mittelamerika als Delikatesse. In Playa Ostional kümmert sich die Gemeinschaft um deren Schutz und um den kontrollierten Verkauf eines Bruchteils. In einer Nacht vergraben die Schildkröten mehr als 1 Million Eier. Die Gelege auf 7 Kilometern des Strandes rühren die Anwohner nicht an. Nur auf dem 8. Kilometer entnehmen sie einen Teil. Rund 30% des Erlöses gehen demnach in das kommunale Projekt zur Bezahlung eines Biologen und der Strandwächter, in eine Rente für ältere Anwohner, Stipendien für Schüler und Sozialprojekte. Doch all das steht nun auf dem Spiel, denn den Nachbarn droht wie 50.000 anderen Küstenbewohnern in Costa Rica die Vertreibung, ohne dass ihnen ein anderer Siedlungsort angeboten würde. Das Problem: Ostional befindet sich weniger als 200 Meter vom Strand entfernt. Das ist laut einem seit 30 Jahren bestehenden Umweltgesetz nicht erlaubt. Die Regierung von Friedensnobelpreisträger Oskar Arias hat nun angekündigt, in 5 Dutzend Fischerdörfern durchzugreifen. Jüngst scheiterten Vermittlungsversuche. Für die Betroffenen versuchte der Anwalt Wilmar Matarita, einen Kompromiss zu schließen. Er beschreibt das Problem.
Mit dem Anwachsen der touristischen Megaprojekte in den vergangenen Jahren wuchs der Druck auf die politischen Entscheidungsträger, insbesondere in den Provinzen. Sie sollen die Menschen vertreiben, die illegal an der Küste leben. Faktisch ist das richtig, sie leben hier illegal, auch wenn viele Familien seit über 100 Jahren dort ihr Grundstück und Haus haben. Das Gesetz verbietet es erst seit 30 Jahren, also als die meisten Orte schon lange bestanden. Das Problem ist, dass die Anwohner sehr arm sind und sich nie einen Anwalt leisten konnten.
Die Betroffenen sind sich einig, dass Naturschutz nur vorgeschoben wird. Es handle sich um eine Vertreibungspolitik zugunsten touristischer Großprojekte. So haben ausländische Investoren die Hügel hinter Ostsjönal bereits aufgekauft. Das Fischerdorf versperre ihnen nun den direkten Weg zum Strand. Doch Ostsjönal hat Verbündete, denn Wissenschaftler der Universität von Costa Rica begleiten das Schildkrötenprojekt. Zudem hat Hilbert Rojas bei mehreren Abgeordneten in der Hauptstadt San José vorgesprochen. Deshalb hat er auch Feinde. Schon zweimal schoss ein Unbekannter aus dem Hinterhalt auf ihn, als er nachts als Wächter der Schildkröteneier am Strand patrouillierte. Beim letzten Mal verletzte ihn eine Kugel am Bein, wie er berichtet, aber die Polizei habe seine Anzeige wegen Nichtigkeit niedergeschlagen. Wer am Playa Pelada wenige Kilometer südlich spazieren geht oder in den natürlichen Pools an dem malerischen Pazifikstrand badet, ahnt nichts von der Verzweiflung der Fischergemeinde. Nur ein paar Meter hinter einem Waldflecken leben sie hier seit über einem Jahrhundert. Die meisten Hütten sind heruntergekommen, trotzdem klammern sich die Bewohner an dieses Land, denn es ist alles, was sie haben. Es berichtet Nachbarin Paola.
Man behandelt uns schlecht, weil wir kein Geld haben, aber die Gringos, Schweizer oder Deutsche können machen, was sie wollen. Die können Mangroven zuschütten oder Bäume fällen, aber wir werden nicht zulassen, dass man uns vertreibt. Meine Familie lebt seit vielen Jahren hier und hat viele Tränen vergossen. Wenn es sein muss, weine ich auch, genau wie meine Kinder. Aber mich vertreibt hier niemand.
Paola hat sich der örtlichen Anwohnerinitiative gegen die drohende Vertreibung angeschlossen. Auch ihnen wird kein Ausweichort zur Besiedlung angeboten. Was für ein Kontrast. Während die Einheimischen um ihre Existenz fürchten, leben die wohlhabenden Bewohner eines umzäunten Luxusdomizils gleich nebenan unbehelligt. Vor weniger als 2 Jahren erhielten die finanzstarken US-Investoren die Baugenehmigung für das Anwesen Las Palmas. Neue Gebäude sollen entstehen, direkt neben den Hütten der Alteingesessenen. Das Beispiel belegt, dass in Costa Rica mit zweierlei Maß gemessen wird und dass das Umweltministerium bei Großinvestoren nicht nur beide Augen zudrückt, sondern ihnen auch bei der Vertreibung unliebsamer Nachbarn hilft. Fischer berichten, dass sie von Patrouillen des Ministeriums mit vorgehaltener Flinte daran gehindert werden, ein undichtes Dach zu reparieren, während nur 5 Meter weiter die Eigentümer von Las Palmas unbehelligt den gesamten Wald im gleichen Schutzgebiet roden konnten, damit die Residenzen Meeresblick haben. Der Konflikt um das Land der Küstenbewohner droht sich auszuweiten. Beim letzten Besuch von Präsident Oscar Arias kam es bereits zu wütenden Straßenschlachten. Umweltschutzgruppen stellen sich dabei auf die Seite der Bedrohten. Gabriel Rivas von den Amigos de la Tierra erklärt warum.
Es ist ein Skandal, was hier passiert. Aber leider ist es auch nicht überraschend, denn dieser Fall reiht sich ein in eine Vielzahl von Anklagen gegen die Regierung Arias. Wir bezeichnen diese als Diktatur in der Demokratie. Als Umweltschützer arbeiten wir weiterhin an der Seite der kämpfenden Kommunen und entwickeln Vorschläge. Gegenüber der kostarikanischen Bevölkerung erklären wir, dass ein konzeptioneller und radikaler Wandel nötig ist.
Mi alma pura de Quijongo, mi corazón una marimba. Tambor de guerra mi garganta.
músico pasó mis manos. Mi alma pura de quijongo, mi corazón una marimba, tambor de guerra mi garganta, bongos y copas son mis manos, mi alma pura de quijongo, mi corazón una marimba, tambor de guerra mi garganta, bongos y copas son mis manos, alma pura de quijongo. Está llamando, bongo, 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 la mar te está llamando. Pero el viejo pescador, pescador de mil historias, de esperanzas y de gloria, que naufragan al salir. Bongo, 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 la mar te está llamando.
Epa, Eleazar, póngale candela, hermano. Ahora o nunca. Epa.
La vida del pescador que se abraza con el sol, con la lluvia, con el mar, es mi amigo el pescador.
Así, aquí el espíritu de los vientos del norte.
La mar te está llamando. La vida del pescador que se abraza con el sol, con la lluvia, con el mar, es mi amigo el pescador.
Un ranchito de palma con madera de pochote y cedro. No había comején que le entrara, solamente el aroma del mar.
¡Oye, Guaila! ¡A que lo goces, hermano!
¡Uy, el sabor fresquito del cambute por la mañana! Sardinal de Jicarala, Curime. Oiga.
Wir sind wieder bei der Costa Rica Sondersendung von Onda Info. Mein Name ist Torge Löding und hier im Studio ist Oliver Lüthi, Mitarbeiter der Organisation Aceprola. Oliver, Aceprola, was ist das?
Aceprola ist eigentlich eine, also definiert sich als Serviceorganisation, als Organisation, die für die Arbeitnehmenden Dienstleistungen erbringt. Also dazu gehören Weiterbildung, Untersuchungen auch, also im investigativen Bereich. Aceprola führt Studien durch zu arbeitsrechtlichen Themen, die sie Gewerkschaften oder sonstigen arbeitsrechtlichen Organisationen zur Verfügung stellt. Das ist so grob gesagt
eigentlich. Was bedeutet die Abkürzung?
Aceprola heißt Association de Servicios y Promoción Laboral. Diesem Wort Promotion hat man eigentlich diesen Servicebereich, oder im Wort Servicios besser gesagt, man eigentlich diesen Servicebereich drin, nicht diesen Dienstleistungsbereich. Ja.
Wir haben eben in dem ersten Beitrag gehört, dass es um den guten Ruf der Umweltpolitik, also der Ruf ist gut, aber die Realität ist leider oftmals anders in Costa Rica, der Schweiz, Mittelamerikas. Ähnliches gilt für soziale Standards, so Arbeitsrechte werden hochgehalten, denkt man in Costa Rica. Du hast so ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht.
Ja, das sehe ich tatsächlich nicht so. Oder sagen wir zumindest, ich glaube auch im Bereich des Arbeitsrechts, der Ruf, der Costa Rica vorauseilt, ist nicht besonders gut. Also im Gegensatz zum Umweltschutz, denke ich mir. Es ist relativ weit rum bekannt, dass in Costa Rica im Arbeitsrecht vieles im Argen liegt. Also wir haben vor allem zwei so Themenkomplexe oder Probleme, die wir antreffen. Da ist zum einen die Verletzung der Gewerkschaftsfreiheit, also die oftmalige Verletzung der Gewerkschaftsfreiheit, also das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Und dann auch die oftmalige Verletzung des Rechts auf Kollektivverhandlungen, also dass man Tarifverträge abschließen kann.
Beginnen wir mit dem ersten Thema, den Gewerkschaften. Nun ist Costa Rica ja auch das Land, in dem die gelben Gewerkschaften, die solidarische Bewegung entstanden ist, stimmt, ne? So als Gegengewerkschaft zu den kämpferischen Bananenarbeitergewerkschaften. in den 60er Jahren. Wie ist die Situation denn heute? Weil Costa Rica hat ja auch internationale Verträge unterschrieben und hat sich eigentlich verpflichtet, gewerkschaftliche Freiheiten anzuerkennen.
Das Problem hat sich eigentlich nicht groß verändert. Also wir haben vor allem jetzt, du hast die Bananengewerkschaften oder die Bananenplantagen, respektive auch die Pini, also die Ananasplantagen. In diesem Bereich haben wir nach wie vor die Solidarorganisation, die als Konkurrenz zu den Gewerkschaften bestehen. Es ist nach wie vor so, dass dort verschiedene Arbeitgeber nur die Solidarorganisation als Verhandlungspartner akzeptieren, und die Gewerkschaften haben es dort nach wie vor sehr schwer, eigentlich sich zu organisieren und Fuß zu fassen.
Das heißt, was ist denn so eine Solidargewerkschaft genau? Erklär das mal.
Ja, die Solidargewerkschaften wurden eigentlich von den Arbeitgebern initiiert als quasi ihnen genehme Verhandlungspartner. Die haben auch aus ihrer Logik heraus eine andere Funktion. Also der Arbeitgeber wird in diesem Verhältnis eigentlich so nicht in Frage gestellt, sondern es wird gesagt, dass man gemeinsam zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich eine gute Lösung anstreben muss.
Das hört sich an wie Sozialpartnerschaft.
Genau, also so eine wunderbar ausgeblümte Sozialpartnerschaft. In der Regel sind dann aber die Vertreter in diesen Solidarorganisationen oft von den Arbeitgebern sanktionierte Vertreter, die dann letztendlich eben auch oft die Tendenz haben, die Interessen der Arbeitgeber zu vertreten.
Die werden auch bezahlt von den Arbeitgebern.
Genau, das ist richtig, ja.
Ja, das ist natürlich ein Arbeitnehmervertreter, der von der Chefseite bezahlt wird, scheint mir nicht so unabhängig zu sein.
Genau.
Du hattest ein zweites Thema angesprochen, die Kollektivverträge. Was bedeutet das?
Also die Kollektivverträge, eben das Recht, Tarifverträge abzuschließen, ist in der Praxis oftmals eingeschränkt in Costa Rica. Wir beobachten vor allem jetzt in den letzten Jahren eine Tendenz, auch diese Gesamtarbeitsverträge oder eben Tarifverträge auszuhöhlen, also bestimmte Regelungen rauszunehmen. Es gibt so einen vorherrschenden Diskurs, dass gerade im öffentlichen Bereich die Arbeitnehmer Privilegien hätten. Das ist eigentlich derselbe Diskurs, den wir auch in Europa haben, nicht? Und dass man dort quasi eine Nivellierung hinkriegen müsste, also gewisse Allgemeinstandards. Und in der Realität ist es natürlich dann so, dass eine Nivellierung gegen unten stattfindet. Und es ist auch das, was von den Gerichten hier in Costa Rica in den letzten Jahren oftmals sanktioniert wurde. Also die Sala Quarta, die letzte richterliche Instanz hier im Lande, die hat in den letzten Jahren mehrere Urteile gesprochen, die eigentlich in diese Richtung gingen, also wo bestimmte Kollektivbedingungen als unverhältnismäßig oder unverantwortlich taxiert wurden und entsprechend zurückgestuft wurden.
Gegen diese Realität macht Aseprola Kampagnen.
Ja, Aseprola führt eine Kampagne, die sich Kampagne gegen die Flexibilisierung der Arbeit nennt. Da arbeiten wir mit rund 70 Gewerkschaften und sozialen Organisationen aus ganz Zentralamerika. Und dort geht es darum, ja eigentlich solche Tendenzen aufzuzeigen. Also Aushöhlung von Gesamtarbeitsverträgen, darunter verstehen wir auch, also das sehen wir auch als eine Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen. Wir thematisieren das, machen Studien dazu und führen Kampagnen, also denunzieren, wenn eben dann beispielsweise ein bestimmter Arbeitsvertrag im negativen Sinne für die Arbeitnehmenden abgeändert wird.
Oliver, herzlichen Dank für das interessante Interview. Leider müssen wir weitermachen mit dem nächsten Beitrag. Um Politik geht es auch da, dann aber nicht sozial, sondern Umweltpolitik. In Costa Rica wird der Wahlkampf vorbereitet. Anfang nächsten Jahres im Februar wird ein neues Parlament, ein neuer Präsident gewählt. Wir nehmen das als Anlass, um über die Umweltpolitik, mit der sich die Regierung Oscar Arias die letzten 3,5 Jahre brüstet, mal unter die Lupe zu nehmen, und haben uns da umgehört. In den Zeiten des Vorwahlkampfes wird in Costa Rica viel über Sozialpolitik, Schutzschild und Kriminalitätsbekämpfung gestritten. Völlig ausgeklammert blieb bisher ein zentrales Projekt der scheidenden Regierung von Oscar Arias, sein Umweltschutzprogramm Frieden mit der Natur, welches er vor 2 Jahren mit viel Trommelgewirbel der Weltöffentlichkeit vorstellte. Entschieden hat dies zum Ruf Costa Ricas als Ökomusterländle beigetragen. Geleitet wird es vom international renommierten Biologen Pedro León. Der Vertraute des Präsidenten erklärt, worum es dabei geht.
Pasco Naturaleza.
Pace con la naturaleza, Frieden mit der Natur. Das ist die logische Konsequenz des bisherigen Handelns von Oscar Arias. Er hat den regionalen Frieden zwischen den Menschen in Zentralamerika gefördert. Der nächste Schritt ist, an den Frieden mit der Natur zu denken. Ich teile seine Vision, dass die Menschen bisher, wenn auch ungewollt, im Kriegszustand mit der Natur leben.
Mit 3 Mitarbeitern arbeitet Pedro León in einem Büro im Präsidentenpalast. Öffentliche Gelder stehen ihm nicht zur Verfügung. Er wirbt Mittel aus der Privatwirtschaft ein und kann darauf zählen, dass der Staatschef ein gutes Wort für ihn einlegt, wann immer er dies benötigt. Zu den 5 Arbeitsbereichen gehören Bewusstseinsbildung für Umweltanliegen in Ministerien und Öffentlichkeit sowie die Umsetzung einer nationalen Strategie gegen den Klimawandel. Bereits 2012 soll Costa Rica klimaneutral sein. Pedro León bezeichnet die Umweltpolitik des kleinen Landes als grüne Erfolgsstory. Nach massiver Abholzung der Regenwälder bis in die späten 80er Jahre wird wieder massiv aufgeforstet. Lange vor Deutschland führte Costa Rica eine Ökosteuer auf Benzin ein, mit der es seine Naturparks finanziert. Über 90% seines Bedarfes deckt das Land aus erneuerbaren Energiequellen. Aber nicht alle teilen diese positive Einschätzung. Faktisch betreibe die Regierung eine umweltfeindliche Politik, kritisiere Naturschützer. So habe Oscar Arias sich stark gemacht für die Erdölförderung im Karibischen Meer. Das umstrittene Goldminen-Tagebauprojekt an der Grenze zu Nicaragua im Norden des Landes Las Crositas erklärte er sogar zu nationalem Interesse. Alberto Salas von der Internationalen Naturschutzunion IUCN befürwortet Costa Ricas internationale Vorreiterrolle. Die Entscheidung zugunsten der Öl- und Goldkonzerne findet er indes falsch.
Mir scheint, dass dies uns auf internationalem Niveau nicht hilft, die ökologische Fahne hochzuhalten. Zwar denke ich, dass das Land die notwendige Verfassung hat, um damit umzugehen. Aber die Schutzmechanismen müssen verfeinert werden, wenn die Regierung jetzt tatsächlich internationalen Investoren bei Ölförderung und Goldabbau die Türen öffnet.
Von ökologischem Notstand in Costa Rica sprechen Umweltschützer gar. Es drohe dramatische Gewässerverschmutzung durch den Goldminentagebau, denn hier kommen hochgiftige Substanzen wie Cyanid und Arsen zum Einsatz. Dazu schädliche Monokulturen wie Ananas und touristische Megaprojekte. Über einen peinlichen Skandal stolperte im März der damalige Umweltminister Roberto Dobles. Seine Frau unterhält eine Geschäftsbeziehung zu dem kanadischen Goldkonzern, dem er die Lizenz zum Schürfen in Las Crositas erteilte. Seither führt das Umweltministerium ein Übergangschef. Die Wissenschaftlerin Jamile Astorga von der Öffentlichen Universität von Costa Rica präsentierte jüngst eine schwarze Liste mit weiteren Umweltvergehen und Skandalen der Regierung Arias. Gabriel Rivas ist Sprecher der Freunde der Erde, Amigos de la Tierra. Er spricht ein deutlich negatives Urteil.
Jetzt, wo sich das Ende der Amtszeit nähert, können wir sagen, dass die Umweltpolitik der Regierung Oscar Arias ein Schwindel ist, nichts anderes. Belegt sind 2 zentrale Elemente. Das inhaltsleere Programm Frieden mit der Natur und die Person, die er zum Umweltminister ernannte. Welch ein Fiasko.
Ob Fiasko oder internationale Erfolgsstory, das bleibt dahingestellt. Die vergangenen 3,5 Jahre brachten in Costa Rica viele Konflikte an die Oberfläche, die noch gelöst werden wollen. Eine große Aufgabe für die letzten Regierungsmonate. Hier sind wir wieder beim Onda-Info-Spezial über Costa Rica. Ich bin hier mit meinen Studiogästen Oliver Lüthi und Jonathan Dulisch. Jonathan, deine Zeit in Costa Rica geht dem Ende zu. Du hast ein Jahr lang als Freiwilliger hier bei Voces Nuestras gearbeitet. Wie hat dir Costa Rica gefallen?
Also, ich selbst kannte Lateinamerika ja schon. Also ich selbst bin in Managua, Nicaragua geboren und mir war das alles nicht so wirklich fremd. Und als ich dann in Costa Rica ankam, war für mich auf jeden Fall erstmal, also Costa Rica für mich ist schon sehr, ich sag mal, westlich beeinflusst, sag mal, durch den Tourismus in allererster Linie. Dies ermöglicht einem aber auch, dass man sehr leicht im Land reisen kann, was ich dann auch früh genutzt habe, Wochenends zum Beispiel. So kann man zum Beispiel von San Jose aus eigentlich das ganze Land problemlos erreichen, sind gute Busverbindungen. Und ja, ich würde sagen, das ist so der Hauptteil, der mir in Costa Rica gefallen hat, ist die Natur. Also man kann viele Strände, viele Naturschutzgebiete, die sich auf jeden Fall lohnen zu besuchen.
Oliver, wie ist das für dich? Du bist ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr hier. Wenn es nicht um Arbeitsrecht geht, was machst du in deiner Freizeit?
Ja, ich habe das ein bisschen ähnlich wie der Jonathan. Also mir gefällt auch die Natur sehr gut hier. Ich reise gerne mit meiner Frau. Und eben auch, wie der Jonathan gesagt hat, die Verbindungen, die öffentliche Infrastruktur ist super ausgebaut. Man ist in 2 Stunden am Meer, am Pazifik, an der Karibik. Es gibt Berge. Es hat eigentlich alles zu bieten, dieses Land, ja, was die Natur anbelangt.
Wir hatten das am Anfang, das Schlagwort von der Schweiz Mittelamerikas, du bist Schweizer. Fühlst du dich wie in der Schweiz Mittelamerikas hier?
Ja, es hat zum Teil schon was, finde ich. Also die Landschaften, wenn wir dabei bleiben wollen, sind oftmals jetzt vor allem in der Regenzeit sehr grün, sehr landwirtschaftlich geprägt. Also das erinnert mich teilweise schon an die Schweiz. Und ich denke mir auch, die Mentalität der Leute ist irgendwo recht ähnlich. Also die Ticos sind relativ disziplinierte Leute, arbeitsame Leute. Bescheiden, finde ich, im Großen und Ganzen. Also es sind schon so Charakterzüge, die man teilweise auch den Schweizern nachsagt.
Stimmst du dem zu, Jonathan?
Also wenn ich mir also als Deutscher quasi dann auch das Bild der Schweiz stelle ich mir auf erst also reich vor. So. In Mittelamerika mag das wohl stimmen, dass Costa Rica eines der reichsten Länder ist, aber ich verbinde es dann gleichzeitig auch mit Sicherheit. Und ich habe jetzt ein Beispiel, das ich immer gerne bringe, ist, ich kenne ihn in San Jose oder sagen wir in Costa Rica, ca. 19 Voluntarios, also Freiwillige. Und in Managua, in Nicaragua, sind es ungefähr 15. Von den 19 hier in Costa Rica wurden in diesem Jahr 18 überfallen, also in San Jose. Ich bin bis jetzt die einzige Person, die nicht überfallen wurde. In Nicaragua wiederum sind es 3 Personen von 15 in der gleichen Zeitspanne. Und ich finde, da man Costa Rica als das reichste und Nicaragua als das zweitärmste Land Mittelamerika sieht, ist das schon eine komische Bilanz, wenn man halt Costa Rica so einem Ruf nachsagt quasi.
Es gibt ja auch diesen Rassismus in Costa Rica, dass halt Nicaraguaner schlecht angesehen sind und man Nicaraguaner immer in die Nähe von Verbrechen rückt. Ja. Ich meine, es ist natürlich ein hartes Beispiel. In Costa Rica wurden eigentlich alle Voluntarios des Weltwärtsprogramms überfallen und ja. In Nicaragua zum Glück kaum welche. Was haben denn deine Kollegen gemacht, wenn sie diese Erfahrung mit der Kriminalität machen mussten?
Also natürlich in allererster Linie waren sie komplett geschockt, weil das waren jetzt halt wirklich Überfälle mit Waffen, sei es Gewehre, Messer oder Pistolen und kein Diebstahl, wo man sich vielleicht im Nachhinein das überklären wird, dass das Portemonnaie fehlt. Und da war natürlich erstmal, manche haben überlegt, dass sie vielleicht sogar das Programm abbrechen wollten, nachdem sie zum Beispiel, was weiß ich, dann wurde denen sogar noch der PIN abgenommen und dann noch 1000 Euro vom deutschen Konto abgehoben, weil sie mit Pistole bedroht wurden. Und da war echt schon die Grenze teilweise fast erreicht, dass sie es abbrechen wollten. Aber ansonsten haben wir uns dann gegenseitig auch aufgebaut, dass man halt passiert. Und man weiß ja auch, dass man sich darauf eingelassen hat. Man muss halt immer schon achten, aber man darf natürlich auch nicht paranoid werden und schon immer, weil das ist auch so eine Problematik, dass man konstant mit dieser Angst rumläuft, wenn man gerade in San Jose nachts irgendwie vom einem Bus zum nächsten geht, dass man da halt einigermaßen sicher noch hergeht.
Wie findest du das, Oliver? Fühlst du dich sicher in Costa Rica oder nicht?
Ja gut, also wenn ich jetzt diese Bilanz höre von Jonathan, ist schon schockierend, ja, das wusste ich auch nicht so. Ich und eigentlich auch meine Frau, wir fühlen uns recht sicher bis jetzt. Also wir waren nie konfrontiert jetzt mit Gewalt bisher, aber ich weiß, das ist auf einer schmalen Basis und es kann auch uns passieren und dann betrachtet man das Ganze, denke ich mir, auch ganz anders. Also es ist auf jeden Fall so, dass San Jose ein Gewaltproblem hat. Ja, also ich kenne auch aus meinem Umfeld kenne ich viele Leute, die bereits überfallen wurden, ja, und mit Gewalt konfrontiert waren. Und ja, ich hoffe einfach, dass es uns nicht passiert und ich quasi dieses positive Bild beibehalten kann.
Jonathan möchte noch was.
Ja, genau. Also eine Sache, die ich relativ gefährlich finde jetzt in San Jose, ist, dass man vom Stadtbild eigentlich man fühlt sich sehr sicher. Das könnte teilweise auch eine spanische, was ist nicht, diese Einkaufsstraße einfach, dieses pure Zentrum. Da läuft man einfach durch und macht sich keinerlei Gedanken. Aber letztendlich, wenn man einfach mal eine Seitenstraße reingehen würde, sobald die Sonne um 6 Uhr, was weiß ich, sobald es dunkel wird, man hört Motorrad und an sich guckt man immer schon, weil man weiß nicht, das Motorrad könnte einfach, man weiß nicht, was passiert. Der ist da und wieder weg und du kannst nichts machen, wenn er dich überfallen würde.
Sicherheit wird von den Medien natürlich auch sehr in den Vordergrund geschoben. Das heißt, die meisten Costa Ricaner haben ziemlich große Panik, was Überfälle und Gewalt angeht. Wir als Kooperantes und als Freiwillige haben das ja so ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Wir sind Ausländer und bewegen uns da vielleicht ein bisschen gefährdeter. Jonathan nicht ganz, weil man ja, sieht ihn ja nicht an, dass er ja, Halbdeutscher ist.
Ja,
ne?
Genau.
Halbdeutsch, halb Nicaraguaner. Gut, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Studiogästen Jonathan Dulisch und Oliver Lüthi, an den Reglern in der Technik Leo Leon und außerdem einen ganz speziellen Dank an das Programm Era Verde von Fernsehsender Kanal Kienze. Mein Name ist Torge Löding. Wir verabschieden uns mit ein paar Takten Musik. Das war das Onda-Info zu Costa Rica.
Subí un día a la montaña y vi su cuerpo desnudo. Avergonzada lloraba, cubriéndose con hojas secas. Avergonzada lloraba, cubriéndose con hojas secas. Desde ahí vi la bajura con una herida mortal, empapada de amargura como si fuera el final. Empapada de amargura como si fuera el final. El viento susurraba una canción que escuchó en tiempos pasados. Concierto de alcaravanes que se quedaron callados. Concierto de alcaravanes que se quedaron callados. Y cerca de un matorral un hombre se preparaba para dar un golpe mortal, quemando lo que quedaba. Para dar un golpe mortal, quemando lo que quedaba. A lo lejos se oye un guaco cantando su despedida. La tierra ha quedado sola, herida y casi sin vida. La tierra ha quedado sola, herida y casi sin vida.